In Jülich stehen 152 Castoren, also diese Hochsicherheitsbehälter, die hoffentlich unkaputtbar sind, mit 300.000 Kugeln hochradioaktiven Abfalls aus dem Forschungsreaktor. Und sie warten auf ihren Transport nach Ahaus. Das ist unser Thema. Atomtransporte durch unsere Region, durch unser Wohnzimmer hier. Ist das wirklich nötig? Wer hat Meinungen dazu? Und dazu begrüße ich jetzt Peter Bastian und Udo Buchholz. Ich würde euch bitten, euch einfach erstmal der Reihe nach vorzustellen.
Ja, ich bin Peter Bastian, komme aus Telgte, nahe bei Münster und arbeite da antiatommäßig bei der Gruppe Sofa. Wir sitzen auch mal auf dem Sofa, nennt sich aber eben Sofa, weil es der sofortige Atomausstieg ist, den wir fordern.
Ja, ich bin Udo Buchholz, komme aus Gronau. Das grenzt hier direkt an den Kreis Steinfurt und an das Sendegebiet. Ich bin seit vielen Jahren im Arbeitskreis Umwelt in Gronau aktiv, eine Anti-Atomkraft-Initiative, und bin Vorstandsmitglied des BBU, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.
Und jetzt geht's wieder mal um das Thema Castortransport. Die Älteren von uns werden sich daran erinnern können. 1998 gab es einen riesen Castortransport, damals mit 10.000 Demonstranten, mit 30.000 Einsatzkräften von Polizei und Bundesgrenzschutz, heute Bundespolizei. Das gilt als einer der größten, wenn nicht der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich war damals als Reporter im Kreis Warndorf unterwegs, hatte den Auftrag rauszukriegen, wo geht er denn irgendwas. Und das war alles sehr schwierig. Es war ein riesiges Katz-und-Maus-Spiel mit den Einsatzkräften. Die hatten auch ihre Order. Und das war ein sehr großes Ding und war damals, glaube ich, auch für die Anti-Atom-Bewegung eine Zeitmarke. Womit rechnen wir denn jetzt? Wir haben jetzt 152 von diesen Castoren. Die müssen nach Ahaus in das Brennelemente-Zwischenlager. Wie muss man sich das vorstellen?
Das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus ist von Jülich erstmal 170 Kilometer entfernt. Die Transporte müssen über die Autobahn, die fahren alle per LKW. Es gibt drei gepanzerte LKWs, eigentlich gibt es vier, aber der vierte, der muss eben halt in Reserve gehalten werden. Und diese drei werden benutzt. Also es sind 152 Castorbehälter. Pro LKW ist es dann so, dass die 130 Tonnen wiegen, sind also richtig Schwerlasttransporte. Und die sind auch sehr lang, die sind 30 Meter lang. Und normalerweise sind die genehmigt als Einzeltransporte. Sprich, das sind wahrscheinlich dann 152 Einzeltransporte.
Da kommt ja richtig was auf uns zu. Also damals, vor 30 Jahren, kam dann Atommüll aus Gundremmingen an der Isar. Und da hat man sich gefragt, muss das durch die ganze Republik rollen und dann hierhin? Jetzt so viele Transporte. Was sagt ihr jetzt aus Sicht der Anti-Atom-Initiativen dazu?
Also wir sagen dazu, dass das eine Gefährdung der Bevölkerung ist, ganz klar. Weil einmal sind das eben, es können 152 Transporte sein. Die Polizei wird es vielleicht dann zu Dreiertransporten bündeln. Das sind immer noch über 50. Und wir haben einfach jetzt andere Zeiten, ne? Also das ist so, dass wir, ich glaube, 2025 in Deutschland 1400 Drohnensichtungen hatten. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die Russland zugeordnet werden oder nicht. Es gibt ja auch immer mehr, das hat jetzt auch nochmal die Wirtschaftsministerin von NRW gesagt, dass es eben halt auch Angriffe auf die Infrastruktur gibt, dass es ungeschützte Infrastruktur gibt. Und das ist zum Beispiel auch für uns ein Unding, dass da die Sicherheitsbehörden sich nicht durchsetzen können, denn die sagen da was zu.
Das heißt also, wir können eigentlich davon ausgehen, wenn man jetzt von einem normalen Transport ausgeht, dann trauen wir diesem Castor schon zu, dass der nicht auf einmal aufgeht und da irgendwas austritt. Aber ihr habt andere Gefahrenszenarien im Kopf, wo ihr sagt, das kann man einfach nicht alles planen.
Ja, wir sagen, das kann eigentlich auch die Gegenseite sehr gut planen, denn wenn dann diese Transporte durch das ganze Ruhrgebiet fahren, das ist ja eine hochbesiedelte, dicht besiedelte Gegend, dann hat man da auch die Möglichkeit, als jemand, der da organisiert, interessiert ist und einen großen Rückhalt hat, sag ich mal, die Chance, 52 Mal zuzugucken, wie es denn genau läuft.
Und sich dann einen Plan zu machen, wie es dann beim nächsten Mal
läuft. Und sich dann einen Plan zu machen, wie es dann läuft. Das ist natürlich, man könnte uns jetzt sagen, das ist Alarmismus, aber wir sind wirklich beunruhigt, weil wir eben halt sehen, dass diese Entscheidung, das von Jülich nach Ahaus zu bringen, eigentlich gegen die Gesundheit und gegen das Leben eigentlich der Menschen in Nordrhein-Westfalen gerichtet ist. Weil das ist einfach sehr dicht besiedelt und es ist eigentlich auch unnötig. Das ist eigentlich, in unseren Augen ist es Atommülltourismus.
Mal angenommen, es passiert jetzt wirklich etwas. Wir gehen nicht davon aus, dass so ein Castor von selber aufgeht, aber irgendetwas passiert und dann sind hochradioaktive Substanzen da drin. Was passiert denn, wenn die dann nach außen gelangen?
Das ist eine ganz gute Frage. Also da weiß die Feuerwehr zum Beispiel in den verschiedenen Städten nicht Bescheid. Also die Feuerwehr zum Beispiel in Bottrop hat eine Eingabe an den Stadtrat gegeben, von der Linken da. Da musste die Feuerwehr sagen, die Stadtverwaltung wissen wir nichts von.
Das ist ja krass. Also die haben gar keine Einsatzszenarien, wie haben wir zu reagieren, wenn jetzt bei einem dieser Transporte irgendwas, was auch immer passiert und etwas austritt.
Also die jeweiligen Städte und Kreise sind nicht informiert. Und inwiefern die jetzt geschult werden, das entzieht sich unserer Kenntnis. Ich glaube, die werden nicht geschult. Und es ist halt auch so, dass die, es gibt eine Organisation Ausgestrahlt, die beschäftigen sich immer schon mit allen Fragen zu Atom. Und die haben praktisch einen Forschungsauftrag gegeben, was denn passiert, wenn dann so ein Transport tatsächlich havariert. Und da ist es dann schon so, dass Landwirtschaft oder auch die Kreise oder dicht besiedeltes Gebiet evakuiert werden muss. Und wenn es da keine Pläne gibt, dann ist das in unseren Augen einfach sehr gefährlich.
Ziemlicher Wahnsinn, ja. Ihr seid ja eigentlich immer am Ball und seid eigentlich immer dabei und beobachtet, was rund um diese Atomanlagen passiert. Seid ihr denn auch in Kontakt mit den Leuten, die da Entscheidungsgewalt haben und sagen, wir planen das und wir informieren euch? Seid ihr da in irgendeinem Informationsfluss oder wie kommt man überhaupt an die Information? Wann geht der erste Castortransport überhaupt los? Ist das noch so wie 1998? Weil da gab es verschiedene Alternativrouten. Alles wurde irgendwie noch tagesaktuell wieder umgeswitcht und man hat niemals erfahren, was ist. Und wo dann dieser Transport im Endeffekt herging, konnte man dann eigentlich erst erfahren, als er unterwegs war. Hat sich da jetzt gegenüber 1998 was geändert?
Wir sind da ziemlich dran, das rauszubekommen. Wir haben es auch gut geschafft, glaube ich, eine Öffentlichkeit hinzubekommen. Weil diese Transporte, die da eben laufen sollen, werden ja in der Nacht laufen. Und in der Nacht, das sind Schwertransporte, es wird argumentiert, die müssen dann nachts laufen. In der Nacht schlafen die Leute. Was ich ja persönlich noch gefährlicher finde, wenn dann was passiert. Und es gab vor 2 Jahren Probetransporte von Jülich nach Ahaus mit Leer-Castortransporten und das haben wir auch rausgekriegt, wann die losgingen. Und es ist uns dann gelungen, in Jülich zu stehen mit einer Mahnwache und dann eben halt auch in Ahaus und wir haben diese Transporte tatsächlich begleitet. Und die Polizei hat das auch genutzt, direkt, ich glaube, eine Übung daraus zu machen. Also es waren 200 bis 300 Hundertschaften unterwegs und später haben wir dann auch noch über andere Quellen erfahren, dass es wahrscheinlich noch 200 Hundertschaften in Reserve gab.
Ihr verbreitet ja eigentlich auch immer Bilder von solchen Aktionen. Sobald ihr irgendwas wisst, geht das an die Öffentlichkeit, ne?
Ja, so verstehen wir uns auch. Also ist für uns eigentlich ganz wichtig zu sagen, wenn wir so ein Wissen haben, weil wir uns da vielleicht auch reingearbeitet haben. Und es ist ja auch oft so, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, ist ja eigentlich egal was, dann merkt man ja irgendwann, oh, das ist gar nicht mal so ganz einfach. Da ist das, da ist dies und ist vielleicht dann manchmal auch ein bisschen überrascht, wie einfach es sich politische Entscheidungsträger machen. Und für uns ist es einfach wichtig, da Öffentlichkeit zu erzeugen. Und es hat auch nichts mit Alarmismus zu tun. Es ist aber eben so, dass die Kreise und die jeweiligen Feuerwehren es nicht wissen.
Wenn du jetzt sagst, wir, über wen reden wir eigentlich? Ich weiß so grob, es gibt gut 50 Anti-Atom-Initiativen. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Überblick geben? Was sind das für Leute? Wo kommen die her? Das ist ja ein riesengroßes Netzwerk. Ich meine, das geht teilweise sogar bis St. Petersburg.
Ja, in St. Petersburg.
Wo deutscher Atommüll unter freiem Himmel teilweise lagert, ne?
Ja, das ist auch ein Hafen, wo eben halt Uranfrachter, so nennen wir die, es sind im Moment 2, die laufen den immer an und das sind sozusagen die Transporteure für eine weitere Atomanlage, nämlich in Lingen, Brennelementefabrik. Da bringen die dann Uran hin und da haben wir mit Wladimir Sliviak zu tun. Das ist ein russischer Umweltaktivist, der Russland verlassen musste, weil es ab 2013 war es tatsächlich so, dass man da keine Demonstrationen mehr machen konnte. Und dann wurde es verboten und er steht jetzt tatsächlich auch auf einer Liste von 1000 Personen, die in Russland sofort verhaftet werden würden, weil er sich einfach eingesetzt hat.
Gehen wir mal zu denen über, die jetzt hier bei uns sind. Da sind ja auch viele Gruppierungen, nicht nur SOFA. Vielleicht kannst du mal ein paar aufzählen.
Ja, das ist die BI Ahaus natürlich, die schon lange eben eigentlich mit im Betriebnahme der Anlage 92 schon dagegen kämpft, dass da weiter Müll hinkommt und einfach auf die Gefahren aufmerksam macht. Dann ist es Westcastor, das sind Anti-Atom-Aktivisten in Jülich. In Jülich ist es ja so, dass da dieses Forschungszentrum existiert, wo über 4000 Forscher eben und Entwickler forschen. So. Und da möchte man den Müll einfach nicht haben. Das wird natürlich anders gesagt, aber man möchte den nicht haben, weil man eine weiße Weste haben möchte. Man hatte damals diesen Reaktor, der ist dann geschlossen worden, 1988. 1978 ist der havariert, aber nicht ganz, aber der war 6 Tage außer Kontrolle. Und das hat dann nur ein Whistleblower, ein Physiker, an die Öffentlichkeit gebracht. Und trotzdem ist es natürlich so, der Mensch möchte gerne die Sachen loswerden, die ihn bedrohen. Und da ist es für die Initiative nicht ganz so einfach. Also es ist eigentlich sehr ehrenvoll zu sagen, wir wollen keine Transporte, weil Transporte sind eigentlich nur Augenwischerei. Und wir müssen gucken, dass wir da ein Lager aufbauen. Und diese Initiative ist da weiter aktiv.
Es ist natürlich klar, dass keiner Atommüll vor der Haustür haben will. Deswegen kann ich verstehen, wenn man in Jülich sagt, in Ahaus gibt es ja die entsprechende Anlage. In Ahaus will man aber eigentlich auch nicht mehr, ne?
Naja, also in Ahaus läuft die Lagerung, die Möglichkeit zu lagern, 36 aus, 2036. Und in Jülich hat man die Möglichkeit, wenn einer dieser Kastoren undicht ist, dann kann man die da reparieren. Das ist eine sogenannte heiße Zelle. Das ist jetzt keine Garage, das ist schon ein große Fabrikgebäude. Und in Ahaus gibt es die nicht.
Da muss ich auch nochmal nachfragen. Vielleicht könnt ihr das nochmal, kannst du das nochmal beschreiben? Wie muss ich mir denn dieses Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus vorstellen? Also wenn ich das höre, da wird hochradioaktiver Atommüll gelagert, dann denke ich, das ist irgendwie so ein Hochsicherheitszeug, viel Beton und alles dicht und sicher. Ist das so?
Ja, alles sicher, da sagen wir ja was anderes. Es ist auf jeden Fall erstmal viel Beton, aber auch nicht sehr viel Beton. Die Halle hat eine Länge von knapp 200 Metern, 50 Meter breit, 20 Meter hoch. Und die obere Mauer hat dann nur noch 30 Zentimeter Dicke und untere ist, glaube ich, einen halben Meter. Es wurde auch eine Schutzmauer nochmal vor der Längsseite gebaut. Das hat aber wahrscheinlich zur Folge, dass die Decke, diese 20 Zentimeter Betondecke, die hat ein bisschen nachgegeben. Seit 2020 sind da Verstrebungen eingebaut. Und das ist wahrscheinlich, es will auch keiner laut sagen, mal wird uns gesagt, dass es Stahlseile sind, die das zusammenhalten. Und mal wird gesagt, dass das Stangen sind.
Das klingt aber nicht stabil. Also ich kann mich daran erinnern, in der Schule noch gelernt zu haben, ein Atomkraftwerk ist so konstruiert, dass es einen Flugzeugabsturz übersteht, ohne dass irgendwas nach außen gelangt. Ist das für Ahaus auch so zu sagen? Habt ihr Zweifel, ne?
Ja, das wird auch so gesagt, dass die Halle an sich jetzt nicht dafür ausgelegt ist, ein größeres Verkehrsflugzeug, den Absturz auszuhalten. Da wird dann auch mal gesagt, das machen aber dann die Behälter. Die Behälter sind dicht genug. Ich finde es halt nur, wenn man dann nachhakt und auf der einen Seite wird gesagt, ja, diese Decke wird jetzt durch Seile zusammengehalten. Dann wird gesagt, nee, das sind Stangen. Da muss man ja konstatieren, wenn da schon die Seite nicht weiß, wie das wirklich ist, dann hätte ich da meine Zweifel. Und das finde ich sehr lapidar zu sagen, liebe Bevölkerung, macht euch keine Sorgen. Die Halle ist zwar nicht wirklich architektonisch gegen einen Flugzeugabsturz gesichert, aber macht ja nichts, die Behälter dann schon. Dann liegt alles in Trümmer und dann sind da die Behälter und man hat Glück, dass da nichts passiert. Also es gehört zu den Lagern hier in Deutschland, die am wenigsten geschützt sind und weil sie auch schon sehr alt sind.
Auf jeden Fall ist nachgebessert worden und da scheint eine Notwendigkeit gewesen zu sein. Jetzt mal mit dem Blick auf den Umstand, dass wir überhaupt kein Endlager in Deutschland haben. Gibt es da aus eurer Sicht irgendeine Perspektive? Weil das Zeug ist jetzt da und es muss irgendwo hin. Ist das jetzt eine gute Idee, sowas dezentral zu horten? Ein bisschen in Jülich, ein bisschen in Ahaus, ein bisschen anderswo? Oder wäre es eine gute Idee vielleicht, auch wenn das unter der Überschrift Zwischenlager läuft, irgendwie eine größere zentrale Einrichtung zu machen, nach neuestem Wissensstand und alles dahin zu schaffen? Ich habe gar keine Vorstellung, über wie viel Atommüll reden wir überhaupt in Deutschland.
Wir haben an den alten AKWs, die ja jetzt alle stillgelegt sind, da haben wir praktisch Zwischenlager auf dem Gelände. Und dann haben wir das Zwischenlager in Gorleben, was auch 34 nicht geschlossen wird, aber ausläuft. Da läuft die Genehmigung aus. In Ahaus ist es ja 36. Und wir haben immer gesagt, nichts rein, nichts raus. Das war immer unser Motto. Weil wir immer gesagt haben, wenn, dann muss technisch auf dem neuesten Stand auch mit Einbindung der Bevölkerung dafür gesorgt werden, dass es eine Endlagerung gibt, die möglichst auch rückholbar ist. Weil man ja nicht weiß, was dann passiert über die Generation hinweg und wenn das dann verschlossen ist, so aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist, glaube ich, auch die Hauptauseinandersetzung. Dann ist das eigentlich auch nicht durchzusetzen, auch nicht zu machen für die Bevölkerung. Also man muss eigentlich gucken, dass es rückholbar ist. Und unser Vorschlag war auch von Anfang an, in Jülich direkt eine neue Halle zu bauen zu lassen. Da wird jetzt gesagt, seit 2013 ist die Genehmigung da ausgelaufen und 2014 gab es dann eine Räumungsanordnung.
Und kein Mensch weiß, wohin damit.
Ja, und man hätte, wenn Bund und Land miteinander geredet hätten, wirklich ernsthaft, dann hätte man sagen können, wir machen keine Transporte, wir gefährden da nicht die Leute, auch gerade in so einer Zeit wie jetzt. Es gibt jetzt auch eine neue Einschätzung der Sicherheitsbehörden wegen des Golfkriegs, dass es eventuell möglich ist, ich finde das immer schwierig, solche Dinge, aber dass es eben möglich ist, dass es auch islamistische Anschläge gibt. Da wäre ich, also ich habe direkt gesagt, seit 4 Jahren ist die Möglichkeit da, dass Russland eventuell da auch Einfluss nimmt. Aber es wird halt immer schlimmer. Und von daher sind Transporte eigentlich nur eine Augenwischerei.
Was wäre denn jetzt euer Wunsch oder eure Forderung an die Politik, die ihr natürlich in der Verantwortung seht, weil sie das auch ist? Man muss halt nur wissen, eine Legislaturperiode ist meistens nicht lang genug, um wirklich zukunftsweisend und nachhaltig zu planen. Aber was wäre eure Forderung? Was wäre jetzt der erste vernünftige Schritt, um das Ganze in eine richtige Richtung zu bringen?
Also unsere Forderung ist schon seit längerem, dass der Bund und die Landesregierung NRW, dass die miteinander sprechen. Dass sie sich zusammensetzen und das erörtern, dass man nicht als erstes sagt, wie der Bund, das eben so ist es rübergekommen in der Öffentlichkeit, dass die sagen, das ist das Billigste, die billigste Lösung sind die Transporte, sondern dass man sagt, an erster Stelle ist die Sicherheit der Bevölkerung in NRW, das ist ein hochbesiedeltes Gebiet, und dass die miteinander reden. Das ist eigentlich, das ist eigentlich unser Wunsch. Wir haben den Herrn Wüst eingeladen nach Ahaus oder die BI Ahaus hat das gemacht. Wir haben Mona Neubauer eingeladen, die hat uns jetzt abgesagt. Wir haben Herrn Wüst eingeladen, der gesagt hat, er ist jetzt nicht für Castortransporte. Es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass das nicht gemacht werden soll, minimiert. 152 Transporte ist nicht minimieren, das kann man echt keinem verkaufen. Und der gute Mann hat dann gesagt, wir sollen kein Tamtam machen. Und Tamtam ist eigentlich Information der Öffentlichkeit. Wir wollen also Gespräche, dass Bund und Land hingehen und auch Mona Neubauer als Wirtschaftsministerin. Und sie macht auch die Atomaufsicht. Das ist unter ihrer Regie, dass sie da Verantwortung wahrnimmt. Und wenn wir da mehr Öffentlichkeit schaffen, wie jetzt, wenn diese Transporte auch laufen, wir machen ja die ganze Zeit halt auch Mahnwachen, Demonstrationen in Jülich oder in Ahaus, dass da der Druck einfach geschaffen wird, dass man dann sagt, okay, da kommen wir nicht mehr dran vorbei, jetzt müssen wir die Bevölkerung mal ernst nehmen, weil die meisten Leute wissen es nicht.
Für die Transporte, die aber jetzt kommen, und wir stellen uns ja darauf ein, dass sie entweder in dieser oder in der nächsten Woche starten, das heißt also, das ist jetzt eigentlich gleich, ist ein politisches Handeln eigentlich schon zu spät. Also das Oberverwaltungsgericht Münster hat ja gesagt, macht mal, der BUND hat versucht, das noch irgendwie mit Eilanträgen noch zu stoppen, aber es gibt ein Go, das Ganze ist genehmigt, die Dinger werden kommen. Worauf stellt ihr euch jetzt ein? Also die kommen jetzt, wir haben es ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, es kommen bestenfalls irgendwie 3 Castoren auf einmal. Was kommt da auf euch, auf uns zu?
Wir werden auf jeden Fall einen Tag X ausrufen. Das ist gute alte Anti-Atom-Tradition. Und unser Motto ist, wenn wir nicht gehört werden, gehen wir auf die Straße. Was sollen wir sonst machen? Es ist eine Demokratie. Das ist auch Arbeit für die Demokratie. Und wir haben einfach auch vorher schon versucht, durch diese Öffentlichkeitsarbeit, indem wir eben halt die Politiker auffordern, mit uns zu sprechen, auch über die Demonstrationen, auch bei den Probetransporten haben wir ja also nicht nur begleitet, sondern wir waren auf 2, 3 Brücken. Und die Polizei natürlich auch. Und dann durften wir da nicht mehr bleiben, dann mussten wir da weggehen. Und das ist so ein bisschen so ein Spielchen, wie sich das anhört, ne? Aber es erzeugt Öffentlichkeit, genau.
Okay.
Und der Tag X, da bereiten wir uns drauf vor. Wir werden auf jeden Fall in Ahaus dann eine Demonstration machen, die dann auch angemeldet ist, damit die Leute eben halt auch zum Zwischenlager kommen. Wir werden das in Jülich machen und wir haben im Januar jetzt diesen Jahres tatsächlich auch in Bottrop eine Demonstration gemacht, das erste Mal für uns ins Ruhrgebiet hinein. Und da waren wir 110 Leute, das ist erstmal nicht viel, hat aber geklappt. Also wie ich das schon so sage, ist es ist viel Arbeit. Es ist also auch dieses Gespräch mit der Polizei, sind dann diese Koordinationsgespräche, das muss man sich so vorstellen, da wird erst gesagt, nee, Sie müssen zu uns kommen. Das ist aber Recklinghausen und ich wohne in Münster. Dann sage ich, nee, das können wir bestimmt auch per Telefon machen. Und dann wird erstmal nicht gesagt, na klar, machen wir, sondern es wird erstmal versucht, dass man da hinkommt. Und welcher normale Mensch meldet dann eine Demo an, wenn er da hin muss? Dann sind da 6 Beamte. Also letztendlich haben wir es über Videokonferenz gemacht und
klingt ein bisschen so nach diesem alten Katz-und-Maus-Spiel tatsächlich. Jetzt in neuer Form, ein bisschen digitaler, digital. Aber im Prinzip ist es im Grunde das Gleiche. Es gibt ja diese Castortransporte, die nach Ahaus fahren, die kommen über die A31. Das heißt also, der Kreis Steinfurt ist davon direkt nicht betroffen. Aber es gibt auch weitere Atommülltransporte, Atomtransporte durchs Münsterland, wo auch der Kreis Steinfurt ganz klar auch betroffen ist. Frage an Udo Buchholz: Was sind Ortsmarken, wo man sagen kann, auf jeden Fall sind hier schon diverse Atommülltransporte durchgefahren?
Wir haben ja in Gronau die bundesweit einzige Urananreicherungsanlage. Die wird über Lkw-Transporte und auch über Bahntransporte versorgt, also mit Natururan versorgt, und auch mit Atommülltransporte gehen auch davon los. Und da ist auf jeden Fall über die Bahnschiene Gronau-Münster der Kreis Steinfurt voll involviert. Die ganzen Städte Ochtrup, Steinfurt, Nordwalde, Altenberge, durch die ganzen Orte geht die Transportschiene durch. Und auch in dem Fall ist es so, dass die Bevölkerung nicht weiß und auch die anwohnenden Sicherheitsbehörden nicht wissen, wann jetzt die Transporte da durchgehen.
In welcher Frequenz muss ich mir das denn vorstellen? Kommt da jetzt regelmäßig irgendwas oder ist das mal alle halbe oder dreiviertel Jahr? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist auch mal so eine Puzzlearbeit, das rauszukriegen, weil uns sagt das ja auch keiner, wann die Transporte rollen. Es sind circa von den letzten Jahren her gesehen ungefähr 4 große Transporte, die mit Sonderzügen durch den Kreis Steinfurt dann auch gehen. Und große Transporte, das heißt, das sind dann diese großen Planwaggons, die jeder wahrscheinlich von den Güterbahnzügen kennt. Da sind durchaus 15 bis 20 Waggons zusammengekoppelt mit einer Sonderlok dabei. Das sind enorme Züge und die fallen auch den Leuten auf. Wir bekommen dann auch mitunter Hinweise, dass jetzt jemand am Bahnübergang stand, Schranke geht runter und plötzlich kommt da so ein Güterzug mit Atomzeichen dran vorbei. Und das wird uns mitunter dann schon mitgeteilt dann. Also so die großen Züge, 4 ungefähr pro Jahr momentan, denke ich mal. Und dazu kommen auch jede Menge Lkw-Transporte von der Anlage hin zu anderen Zielen oder die nach Gronau fahren. Da ist es noch schwerer, die Transportrouten herauszubekommen. Aber auch da muss man davon ausgehen, dass die B54 auch da betroffen ist und dass da zumindest ab und zu auch Transporte durchgehen dann.
Und ihr gebt immer eigentlich auch Bilder an die Öffentlichkeit, sobald ihr irgendwas gesehen habt, damit einfach alle informiert sind.
Sobald wir da was mitbekommen und wir die fotografieren können. Bei den LKWs, man sieht gerade einen vorbeifahren. Wir haben sogar schon Aufnahmen von der Autobahn bekommen, A31, wo dann jemand gesessen hat und plötzlich dann einen Urantransport vor sich gehabt hat und dann Foto machen konnte, oder der Beifahrer dann zumindest. Von den Sonderzügen gibt es schon mehr Transportaufnahmen. Es gibt auch momentan jemanden, der immer regelmäßig, wenn die Transporte rollen und bekannt sind, in Steinfurt, Burg Steinfurt am Bahnhof steht und auch die Strahlung misst. Und da hat er jedes Mal festgestellt, die Strahlung ist beim Transport durchfahren höher als im normalen Zustand da. Und das ist schon beängstigend dann.
Und man kann nur hoffen, dass irgendwer tatsächlich auch den Überblick hat über das alles, was du da schilderst, weil das scheint ja schon einiges zu sein. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wir haben eigentlich 15 Jahre einen Atomausstieg. Also als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 hat die Bundesregierung gesagt, wir steigen aus. 2023 sind die letzten Atomkraftwerke vom Netz gegangen, unter anderem Emsland in Lingen. Wofür brauchen wir hier überhaupt noch diese Hin- und Hertransporte von Uran?
Eigentlich brauchen wir das gar nicht. Wir verstehen ja auch nicht, warum die Anlagen weiterlaufen. Also wir haben 2 grob vergleichbare Anlagen, die Anreicherungsanlage in Gronau und dann die Brennelementefabrik in Lingen. Beide ergänzen sich im nuklearen Brennstoffkreislauf. Streng genommen brauchen wir die Anlagen nicht.
Also wir brauchen sie nicht in Deutschland.
Die Bundesregierung braucht die nicht, weil es werden keine deutschen AKWs mehr damit versorgt. Aber auch vorher sind die beiden Anlagen schon für den weltweiten Markt im Einsatz gewesen. Das heißt, auch jetzt, trotz beschlossenem Atomausstieg, wird in Gronau und in Lingen Uran für den Einsatz in AKWs in aller Welt vorbereitet. Und auch da sagen wir, das darf eigentlich nicht passieren. Und auch dagegen sprechen wir uns eindeutig aus.
Was sagt denn der Koalitionsvertrag dazu?
Da wird gar nichts mehr dazu gesagt. Es gab Zeiten, wo noch so am Rande Gronau erwähnt wurde, wo dann der Ausbau der Anlagen Gronau nicht mehr vollzogen werden sollte. Aber das ist alles Jahre her. Und die aktuellen Regierungen, sowohl in Düsseldorf als auch in Berlin, die schweigen dazu. Für die gibt es die Anlage gar nicht mehr.
Also ich fasse mal zusammen. Es gibt eigentlich ja nicht massenweise, aber durchaus regelmäßig und auch in gewisser Häufung Atomtransporte hier durch unsere Region. Mhm. Es gibt keine deutschen aktiven Atomkraftwerke mehr, aber es wird fleißig produziert, sowohl in Gronau als auch in Lingen. Und jetzt kommt ja noch ein Aspekt dazu. Es gibt ja Pläne, in Lingen Brennelemente herzustellen für Reaktoren sowjetischer Bauart. Also da fällt mir zum Beispiel Tschernobyl ein. Vor 40 Jahren hochgegangen, oder aber auch Saporischschja, auch in der Ukraine. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären. Was sind da die Pläne? Wer ist da eigentlich mit im Spiel?
Ja, wir haben ja in Lingen die Brennelementefabrik der ANF, ist ein französisches Unternehmen. Und da ist vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren der Antrag gestellt worden, dass jetzt eben auch diese Brennstäbe für osteuropäische Reaktoren hergestellt werden sollen. Die haben eine bisschen andere Bauart als für die bisherigen Reaktoren, die da hergestellt worden sind. Um jetzt aber diese Brennstäbe herstellen zu können, ist das russische Know-how dafür erforderlich. Das heißt, die Firma Rosatom, die in Russland damit zugange ist, will jetzt quasi Partner von Framatom und ANF, den Franzosen, in Lingen werden. Es gibt ein offizielles Genehmigungsverfahren dazu. Es sind rund 11.000 Einsprüche dagegen eingereicht worden. Es hat vor gut einem Jahr ein mehrtägiger Erörterungstermin in Lingen dazu stattgefunden, wo dann die ganzen Sachargumente ausgetauscht worden sind. Und wir hatten da auch gute Sachexpertise dabei gehabt. Bis heute ist die Entscheidung noch nicht getroffen worden. Wobei einschränkend gesagt werden muss, es gab jetzt vor ein paar Tagen von der Bundesregierung das Statement, aus unserer Sicht ist eigentlich alles okay. Die letzte Entscheidungsgewalt liegt jetzt in Hannover beim dortigen grünen Umweltminister Mayer. Der muss sich jetzt irgendwie positionieren. Er hat eigentlich immer gesagt, eigentlich will er gar nicht, dass Russland da jetzt mit einsteigt in diese Anlage in Lingen. Ob er jetzt wirklich die Traute haben wird und sich gegen die Bundesweisung quasi dagegen auszusprechen, das wird sich zeigen. Eigentlich, er hat eine breite Mehrheit hinter sich, die Bevölkerung will das ja auch gar nicht. Und das kann ja auch keiner verstehen, weder dass überhaupt eine Brennelementefabrik noch in Deutschland produziert, das kann keiner verstehen. Und dass jetzt auch noch Russland damit einsteigen soll, das kann man keinem erklären, warum das so sein soll. Und es ist auch völlig unerklärlich, warum die Bundesregierung da nicht schon klipp und klar sagt, die Sache wird gestoppt, da machen wir nicht mit. Und ja, jetzt geht es auch darum, jetzt dem Herrn Mayer noch den Rücken zu stärken. Also jedes Statement gegen die Anlage ist für ihn eine Stütze, dass er es wirklich schafft, sich dagegen auszusprechen. Man weiß auch nicht, was im Hintergrund für eine Rolle gespielt wird. Nehmen wir jetzt Bundesmittel, die für Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden, Fördermittel für irgendwelche Projekte. Wird er wirklich die Kraft haben zu sagen, da können wir darauf verzichten als Land? Oder wird er irgendwann sagen, ja, ich brauche das Geld vom Bund für andere Projekte und muss genehmigen? Also es ist ein sehr feingliedriges System, das Ganze. Und da ist zu hoffen, dass Mayer wirklich das Rückgrat haben wird und sagt, die Anlage wird hier nicht erweitert.
Blicken wir nochmal auf die Anlage selber. Das klingt jetzt ja so ein bisschen so wie eine russische Exklave. Das heißt also eigentlich gar nicht mehr unter deutschem Recht befindlich, die Bundesregierung oder auch die Landesregierung in Niedersachsen hätte ja jederzeit eigentlich die Möglichkeit, das Ding zu schließen, oder?
Klar, die Landesregierung in Niedersachsen hat die Möglichkeit zu sagen, die Anlage ist nach Atomgesetz genehmigt. Wir können die aus bestimmten Gründen auch wieder aufheben, die Betriebsgenehmigungen. Ähnlich auch in Gronau mit der Anreicherungsanlage. Da ist Düsseldorf zuständig. Alle Genehmigungen kamen aus Düsseldorf und alle Genehmigungen können von Düsseldorf eigentlich aufgehoben werden. Und Argumente für die Aufhebung gibt es ohne Ende. Wir hatten gerade mit Ahaus das Thema Endlagerung gehabt. Auch diese beiden Anlagen in Gronau und Lingen produzieren Atommüll, wo keiner weiß, wo der bleiben soll. Und in der Kette gedacht, wenn jetzt das Uran aus Gronau und Lingen in AKWs zum Beispiel in Belgien oder sonst wo zum Einsatz kommt, auch da fällt weiterer hochaktiver Atommüll an. Auch da kann keiner sagen, wohin damit. Und da könnten die Landesregierungen durchaus dahin gehen und sagen, Entsorgung fehlt, wir schließen die Anlagen. Oder sie könnten auch auf die vorhandenen Störfälle eingehen. In beiden Uranfabriken gab es Störfälle. Auch da könnte man sagen, die Anlagen sind nicht sicher, ja, schließen. Oder Zuverlässigkeit der Betreiber. Wir hatten in Gronau ein Vorkommnis gehabt, da hat ein Mitarbeiter vor circa 5 Jahren Waffenteile in die Anlage reingeschmuggelt. Das ist ein Waffenspezialist, der, ich weiß nicht, beim Schießverein irgendwo aktiv ist. Der hat wahrscheinlich auch gar nichts Böses im Schilde geführt. Aber er hat es geschafft, Waffenteile in die Anlage reinzubringen, um die in der entsprechenden Werkstatt da in der Anlage irgendwie zu bearbeiten dann. Ich habe schon mehrfach Anlagenbesichtigungen gemacht da. Ich musste am Eingangbereich das Handy abgeben, ich musste das Portemonnaie rausnehmen. Ich musste durch eine Schleuse gehen, die piept, wenn man Metall hat. Wie der es geschafft hat, diese Waffenteile reinzubringen, weiß ich nicht. Aber da könnte die Landesregierung reingerätschen und sagen, liebe Firma Urenco, die betreiben die Anlage in Gronau, ihr seid scheinbar nicht mal in der Lage, eure eigenen Mitarbeiter zu kontrollieren. Also Schluss damit.
Und jetzt hat sich ja auch die politische Lage verändert. Also selbst wenn man das alles jetzt einfach mal so als Status quo ansieht, wir haben seit 4 Jahren einen russischen Überfall auf die Ukraine. Im Prinzip ist das ja auch politisch überhaupt nicht nachvollziehbar, zumindest für mich nicht, dass man sagt, wir belegen Russland mit Sanktionen, aber im eigenen Land wird eine Kooperation angestoßen, damit Russland bei uns ohne Bedarf für Brennelemente produziert. Das ist die eine Sache, und was jetzt in den letzten Tagen ja auch noch neu dazugekommen ist, ist die Argumentation von Atomkraftgegnern, die sagen, ja, da kommen jetzt auch ganz viele russische Leute hier hin. Wer weiß, was die alles im Schilde führen. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien aufmachen, aber ich sag mal, wer Tor und Tür öffnet, muss sich auch nicht wundern, wenn hinterher Leute da durchgehen.
Ja, das ist so und das kann keiner nachvollziehen. Und es geht ja auch nicht nur um die Brennstäbe, die von russischen Kräften quasi für Osteuropa gebaut werden sollen. Die Anlage, so wie sie jetzt da schon steht in Lingen, wird auch regelmäßig mit Uran aus Russland versorgt. Das ist, Stichwort Sanktionen, auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gab Fälle, wo dann Frachter festgesetzt worden sind bei irgendwelchen Häfen, weil die russisches Holz geladen hatten. Holz scheint böse zu sein, darf nicht weiter transportiert werden, aber Uran darf über den Seeweg aus Holland kommen, dann transportiert werden.
Rotterdam, auch Antwerpen, ja. In Belgien.
Das ist nicht nachvollziehbar und da muss ein Riegel vorgeschoben werden.
Kommen wir nochmal zurück zu den Atomtransporten, die tatsächlich auch hier durch den Kreis Steinfurt rollen. Warum findet ihr die so gefährlich?
Die sind hochgefährlich. Transportiert wird das Material Uran-Hexafluorid. Das ist eine Uran-Fluor-Verbindung. Ist auf der einen Seite radioaktiv und auf der anderen Seite, wenn es bei Transportunfällen freikommen sollte, kann das Material mit Feuchtigkeit reagieren. Da reicht die normale Luftfeuchtigkeit und es entsteht automatisch Flusssäure. Eine der aggressivsten Säuren überhaupt. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt meinetwegen im Bahnhof Steinfurt was passieren sollte, durch einen Brand, durch einen Zusammenstoß, durch eine Sabotageattacke, wie auch immer, und das Material kommt frei, Flusssäurewolke bildet sich, da müsste nach entsprechenden Gutachten innerhalb von 10 Minuten weiträumig evakuiert werden. Weiträumig heißt bis zu 5 Kilometer mindestens. Und wenn ich mir vorstelle, es passiert jetzt in Steinfurt, alle Hilfskräfte wissen gar nicht Bescheid. Ähnlich wie bei den Castor-Transporten wissen auch hier die Hilfskräfte nichts von den Transporten. Ich habe großen Respekt vor allen Feuerwehren. Auch in Steinfurt wird gute Arbeit geleistet, wenn es um Wohnungsbrände geht, wenn Verkehrsunfälle bearbeitet werden müssen und so weiter. Aber bei solchen Transportunfällen, da könnte ich jeden Feuerwehrmenschen da verstehen, der dann sagt, halte erstmal Abstand und warte erstmal ab, was da eigentlich los ist, bevor da einer hingeht und sich da verätzen lässt. Von der Strahlung mal ganz zu schweigen, die noch dabei da ist. Ist jetzt in dem Fall keine hochradioaktive Strahlung, aber wenn Uranpartikel freikommen und eingeatmet werden, das kann automatisch den folgenden Lungenkrebs in 20 Jahren bedeuten. Muss nicht sein, aber die Chance ist leider groß dafür dann. Und insofern sind die Transporte hochgefährlich. Die gehen auch durch Münster Hauptbahnhof durch dann. Da wäre es noch katastrophaler, wenn da was passieren sollte. Also insofern sagen wir, die Transporte müssen gestoppt werden. Und auch politisch gesehen, mit diesen Transporten werden ja die AKWs in anderen Ländern beliefert. Und auch da sind wir der Meinung, nicht nur in der Bundesrepublik musste ausgestiegen werden, auch in den Nachbarländern oder den Exportländern, die es kriegen sollen, muss raus aus der Atomenergie.
Stattdessen wird jetzt aber in den Niederlanden darüber nachgedacht, neue Atomkraftwerke zu bauen.
Das ist völlig erschreckend. In den Niederlanden ist noch ein AKW in Betrieb und trotzdem gibt es jetzt Pläne, mehrere neue zu bauen, sowohl große Reaktoren als auch kleine Modulreaktoren, die man noch dezentral in kleineren Städten und sonst wo bauen kann. Aber auch die Niederlande haben das Atommüllproblem nicht gelöst. Ähnliche Diskussion wie bei uns, wohin damit? Keiner kann die Lösung bieten. Und es ist völlig unerklärlich, wie man in dieser Situation darüber überhaupt nachdenken kann, weitere AKWs zu bauen, weiteren Atommüll zu produzieren. Da stehen wir aber auch im Kontakt mit der niederländischen Anti-Atom-Bewegung. Es gab gemeinsame Proteste und die wird es auch weiterhin geben. Und sollte jetzt konkret ein Bauplatz benannt werden in Holland, in den Niederlanden, da werden wir auf jeden Fall mit Einsprüche sammeln dagegen und ja auch dann weitere Aktionen mit unterstützen.
Was du beschreibst, was passiert, wenn Uranhexafluorid an die Außenwelt gerät, das macht es eigentlich sehr anschaulich, warum ihr auch mit so einer Vehemenz gegen jeden Transport protestiert. Ein Gesicht dieser Bewegung ist wahrscheinlich Cécile Lecomte, die Umweltaktivistin mit dem Spitznamen das Eichhörnchen, eine Kletterkünstlerin, die sich in den vergangenen Jahren gerne mal vor einer heranfahrenden Lok abgeseilt hat, die einen Atommülltransport zog. Also man merkt schon, da sind viele Leute dabei, die mit vollem Einsatz versuchen, irgendwas in eine andere Richtung zu bewegen. Wie seht ihr das? Gibt es Chancen, dass da irgendwann mal was in eurem Sinne passiert?
Also Cécile macht da sehr wertvolle Arbeit, hat ja auch dann schon hier Transporte zwischen Gronau und Münster im Kreis Steinfurt blockiert.
Stundenlang standen die da, genau. Ja. Das war, man muss es vielleicht nochmal erzählen, sie hat sich entweder von Brücken abgeseilt oder aber von einem Seil, das sie zwischen zwei Bäumen über die Bahnstrecke gespannt hat und hing dann tatsächlich auf Höhe der Lok. Das heißt also, wäre ein Lokführer nicht gewarnt gewesen, sie hat da eine Menge riskiert und hing dann da, musste dann von einem Höhenrettungstrupp der Polizei auch unter Wahrung ihrer Sicherheit, die müssen ja alle schützen, dann da abgeseilt werden. Also das waren schon Riesenaktionen und wir haben viel darüber berichtet, dass Züge stundenlang, tagelang, halbe Tage lang da standen.
Nee, da hat sie viel gemacht und ja, was erreicht wurde, ist, denke ich, eine ganze Menge. Jetzt nicht durch einzelne Aktionen, aber wenn man die Summe der Aktionen sieht. Die Anti-Atom-Bewegung ist ja 50, 60 Jahre alt und wenn man die Karten aus den 70er Jahren sieht, wo überall AKWs gebaut werden sollten, da ist ja zum Glück relativ wenig umgesetzt worden. wurde trotzdem zu viel gebaut, der Müll ist jetzt da, damit müssen wir umgehen. Aber es gibt durchaus Erfolge. Und wenn es die Bewegung nicht gegeben hätte, dann hätten wir vielleicht in Greven AKW stehen, wir hätten in Münster vielleicht noch welche gehabt. Die Pläne gab es ja überall. Auch die Wiederaufarbeitungsanlage, die in Wackersdorf gebaut werden sollte. Vorher gab es Pläne in Gorleben dafür. Auch das konnte gestoppt werden. Nordrhein-Westfalen, der schnelle Brüter ist.
Schneller Brüter
in Kalkar. Also es ist einiges geschafft worden. Und wenn wir nicht wären, wäre vielleicht längst in Aarhus mehr Atommüll. Und vielleicht wäre die Anlage in Gronau auch schon weiter ausgebaut. Und wir bleiben auf jeden Fall am Ball und werden zusehen, dass die Sachen, die noch am Netz sind, auch möglichst bald vom Netz genommen werden dann.
Vielleicht kannst du nochmal eure Forderung an die Politik zusammenfassen. Das ist ja dieses Zusammenspiel von Bund, Land, verschiedenen Ministerien und möglicherweise auch Kreise, die ja zumindest informiert sein sollten, damit sie Notfallkonzepte machen können. Also was ist eure Hauptforderung an die Politik, um da ein bisschen eine andere Linie reinzukriegen?
Also die Hauptforderung jetzt aus Gronauer Sicht ist natürlich, die Anreicherungsanlage in Gronau zu stoppen, entsprechend die Anlage in Lingen auch zu stoppen. Die Kastortransporte nach Aarhus müssen unterbunden werden. Und ja, wenn die Anlagen in Gronau und Lingen gestoppt sind, dann löst sich das Transportproblem der Urantransporte ja auch ansatzweise zumindest. Es wird ein neues Problem geben. Wenn in Gronau Uran angereichert wird, fällt in entsprechenden großen Mengen Uranmüll an, abgereichertes Uranhexafluorid. Das wird momentan ja nach Frankreich gebracht mit diesen Sonderzügen. Wenn die Transporte wegfallen, bleibt es in Gronau erstmal liegen und muss da eventuell neu verarbeitet werden, in Uran und Fluor aufgetrennt werden. Da müsste vielleicht irgendwann eine neue Anlage dafür gebaut werden, aber das ist erstmal wichtig. Die Anlage, die jetzt da ist, muss gestoppt werden und dann muss in Ruhe überlegt werden, wie kann bestmöglich mit diesem Uranmüll umgegangen werden. Und wenn die Kreise angesprochen werden, der Kreis Borken ist ja bei uns zuständig, der hat kürzlich den sogenannten externen Notfallplan im neuen Entwurf ausgelegt, veröffentlicht. Der lag in Papierform in Borken im Kreishaus aus und bei uns im Ordnungsamt in Gronau. Ja, man kann sich jetzt da hinsetzen, die rund 80, 90 Seiten in Ruhe durchlesen, braucht aber ein paar Stunden dafür. Ich habe dann beantragt, dass dieser Plan, wie es Stand der Technik ist, auch im Internet veröffentlicht werden soll, dass ihn jeder zu Hause am Wochenende, am Abend oder sonst wann lesen kann. Erst gab es keine Reaktion vom Landrat und dann gab es die Antwort, ja, Sie haben recht, Herr Buchholz. Eigentlich muss seit Anfang 2025 sowas öffentlich im Internet ausgelegt werden. Jetzt gibt es eine ganz neue Auslegung demnächst, amtliche Bekanntmachung und alles. Das ist ein Mini-Erfolg erstmal. Dadurch wird die Anlage nicht gestoppt, aber es kommen viel mehr Leute in die Gelegenheit, sich mit den Gefahren dieser Anlage zu befassen. Ich habe im Ordnungsamt kurz reinblicken können, also selbst im nicht-nuklearen Bereich stehen da schon Fehler drin. Da steht zum Beispiel, die Bahnstrecke Gronau-Dortmund liegt an der Anreicherungsanlage, ist aber die Bahnstrecke Gronau-Münster. Kann man sagen, ist eine Kleinigkeit, aber in einem Katastrophenplan, wo für die Ordnungskräfte alles richtig drinstehen muss, kann das ja auch schon relevant sein, weil wenn sie plötzlich dann zum falschen Bahngleis fahren, wenn da angeblich am Gleis Gronau-Münster was passiert, dann wird wertvolle Zeit verloren.
Frage nochmal an Peter Bastian, jetzt vielleicht nochmal zusammenfassend. Alle stellen sich darauf ein, gehen davon aus, dass es in dieser oder in der kommenden Woche losgeht. Was sind eure nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte sind Vorbereitung des Tag X. Also wir rechnen damit, dass es vielleicht vor den Osterferien losgehen kann, weil wir gucken uns natürlich auch an, wie es die Polizei belastet, was ist da möglich. Und natürlich werden die uns auch nicht sagen, wann es denn losgeht. Das ist schon unsere Arbeit. Und auf jeden Fall sind Tag X Pläne in Vorbereitung. Das heißt, dass da auch schon pro forma angemeldet wird, wenn es dann losgeht. Werden sich Leute in Aarhus versammeln, die werden versuchen, an die Anlage zu kommen. Da kommen die auch hin, weil wir das dann auch genehmigt bekommen haben von der Polizei. Und wir überlegen auch noch, dass wir das mitten im Ruhrgebiet hinkriegen. Dann rufen wir auch noch dazu auf. Das kann man auch ganz gerne selber machen, wenn das dann bekannt ist, auf die Brücken zu gehen, sich das anzugucken. Und dann ist es eine spontane Demonstration und zwingt die Polizei halt auch dazu, diese Brücken abzusichern. Ist vielleicht auch ein gutes Training für sie. So für andere Dinge.
Abschließende Frage nochmal an Udo Buchholz. Jetzt aus Gronauer Sicht, was macht ihr, was tragt ihr dazu bei, um aufmerksam zu machen, dass jetzt eine ganze Menge von Castortransporten zumindest geplant sind? Wer weiß, ob sie kommen?
Ja, es gibt ja verschiedene Gruppen in Gronau, die sich auch mit dem Thema befassen. Am ältesten der Arbeitskreis Umwelt, Naturschutzverein Gronau, Grüne Alternative Liste. All diese Gruppen mobilisieren jetzt auch für Aarhus. Werden auch zu den Protesten aufrufen und hinfahren und werden natürlich auch dabei wieder für Aktionen in Gronau mobilisieren. Wir werden dabei weiterhin einen langen Atem haben. Der Widerstand in Gronau wird jetzt im Herbst 50 Jahre alt. Im Herbst 1976 wurde die erste Bürgerinitiative in Gronau gegründet. Und auch der Sonntagsspaziergang, der seit fast 40 Jahren ununterbrochen an der Anlage stattfindet, immer am ersten Sonntag im Monat, der wird im Herbst auch schon 40 Jahre alt. Und Ja, wir werden immer wieder am Ball sein und bei diesen Spaziergängen kann man auch dann gucken, stehen neue Waggons an der Anlage, stehen wieder LKW da und auch das wird Anlass für weitere Aktivitäten dann bieten.
Ich denke mal, jetzt haben wir ziemlich umfassend informiert für Leute, die in dieses Thema neu reinkommen wollen. Udo Buchholz, Peter Bastian, ganz, ganz herzlichen Dank für euren Besuch im Studio und ich drücke die Daumen für gutes Gelingen bei allem, was ihr jetzt vorhabt.
Ja, danke dafür.
Ja, danke.
Dann machen wir was raus.